sehen, wer welche Wege geht und wo sie dann landen. Und freue mich da hier zu sein. Bin verheiratet seit, jetzt muss ich überlegen, 2013, genau, habe zwei Kinder. Die älteste ist fast 3 Jahre alt und die jüngste ist 9 Monate. Hallo nach Hause. Die sind heute leider nicht da, aber ihr werdet sie sicherlich das eine oder andere Mal kennenlernen. Ja, in meinem Leben gibt es einen Supermarkt, den ich über alles schätze und liebe. Das ist aus meiner Sicht der einzig wahre Supermarkt, den es gibt, und der heißt Edeka. Wer ist mit mir? Edeka? Ja, nee, vielleicht eher Rewe oder Aldi, je nachdem. Okay, bei mir hat es natürlich eine Bedeutung, denn ich habe viele, viele Jahre in der Schulzeit bei Edeka gearbeitet, und zwar im Getränkemarkt. Und es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Ich hatte einen sehr guten Chef, den ich sehr respektiert habe. Ich hatte guten Lohn, ja, so als Schüler, da ist man über jeden Euro mehr dankbar. Und dort gab es auch wirklich einen angemessenen Lohn. Und ich war sehr, 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 sehr dankbar. Das ging manchmal sogar so weit, dass ich die Schule geschwänzt habe, um extra arbeiten gehen zu können, weil mir das einfach mehr Freude gemacht hat als die Schule. Ja. Und dort bei Edeka, speziell im Getränkemarkt, da gab es einen Keller. Und dieser Keller ist zu meinem persönlichen Leichenkeller geworden. Ich möchte euch ein bisschen was zu diesem Keller erzählen. Den Keller erreichte man über einen Aufzug unter der Erde natürlich. Und zu diesem Keller hatte nicht jeder Zugang, sondern nur die, die eben berechtigtes Interesse hatten. Dort unten waren hauptsächlich die Paletten, die Getränke, die Spirituosen und ein paar Non-Food-Artikel gelagert. Und dementsprechend war der Kreis an Leuten, die in diesen Keller runter konnten, auch sehr gering. Ich gehörte aber dazu, und dieser Keller ist so, er ist sehr weit verzweigt. Das heißt, wenn jemand anderes runterkommt, sieht man nicht sofort, ob tatsächlich jemand da ist. Außerdem gibt es keine Kameras da unten. Und die Fläche dieses Kellers war so groß, dass man da jede Menge verschiedene tolle Sachen lagern konnte an Getränken. Und es gab eigentlich nichts, was man nicht hätte probieren können. Und genau das habe ich getan. Ich würde nicht sagen alles, aber vieles da unten ausprobiert, was es zum Trinken gab. Natürlich ohne das Wissen meines Chefs. Aber die Sache war, mit jedem Getränk, das ich mehr ausprobiert habe, wuchs mein schlechtes Gewissen, und ich wusste, irgendwas muss sich ändern. Das passt nicht. Ich kann nicht einfach nach oben kommen, dann so tun, als sei ich der tollste Mitarbeiter, aber unten im Keller meine Pausen verlängern, Getränke trinken und sonst irgendwie was machen. Ich wusste, das ging nicht, aber die Versuchung war so groß und ich konnte dem einfach nicht widerstehen. Ja. Es war so, als würden sich die Leichen in meinem Gewissen mehr und mehr stapeln, und es ging einfach nicht so weiter. Darum geht's heute auch in der Predigt, von Leichen im Keller. Die Wahrheit ist, mal ganz ehrlich, jeder von uns hat Leichen im Keller. Irgendwo gibt es etwas, von dem du nicht möchtest, dass es andere erfahren oder sehen oder es entdeckt wird. Und du legst dir Strategien zurecht, damit das, was in deinem Keller liegt, nicht an die Oberfläche gerät. Das Problem mit Leichen ist nur eins. Irgendwann fangen sie an zu stinken. Und zwar ziemlich schnell. Und da hilft kein Parfüm. Die Leichen kann man auch nicht waschen. Und es bringt nichts, so zu tun, als ob. Also was tut man? Man vergräbt die Leiche. Man tut sie irgendwo hin, wo sie keiner mehr findet. Aber man muss natürlich aufpassen, dass man nicht gesehen wird. Und je mehr Leichen sich anhäufen, desto schwieriger wird es, diese auch zu verstecken. In der Bibel gibt es viele, viele Menschen, die ganz viele üble Leichen in ihrem Keller haben. Und wir wollen uns gemeinsam heute Morgen eine Person anschauen, und wir lesen von einer Frau in Johannes Kapitel 4 ab Vers 7. Ich möchte ganz kurz was zur Vorgeschichte erzählen. Jesus ist unterwegs Richtung Jerusalem und er durchquert Samarien. Und er ist auf der Wanderung, schickt seine Jünger in die Stadt, um Essen zu holen. Er bleibt allein an einem Brunnen in der Mittagszeit, macht dort eine Pause, weil er richtig müde ist. Und er möchte einfach, ja, sich ausruhen, Wasser trinken. Und da begegnet ihm eine Frau an diesem Brunnen. Und da wollen wir jetzt einsteigen, ab Vers 7. Dort heißt es folgendermaßen. Da kam eine Samariterin aus der nahegelegenen Stadt zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um etwas zu essen einzukaufen. Die Frau war überrascht, denn normalerweise wollten die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie sagte, du bist doch ein Jude, wieso bittest du mich um Wasser? Schließlich bin ich eine samaritische Frau. Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst und ich würde es dir geben. Aber Herr, meinte da die Frau, du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Wo willst du denn das Wasser für mich hernehmen? Kannst du etwa mehr als Jakob, unser Stammvater, der diesen Brunnen gegraben hat? Er selbst, seine Kinder und sein Vieh haben schon daraus getrunken. Jesus erwiderte, wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer Quelle, die bis ins ewige Leben hineinfließt. Dann gib mir dieses Wasser her, bat die Frau, damit ich nie mehr durstig bin und nicht immer wieder hierher kommen und Wasser holen muss. Jesus entgegnete, geh und ruf deinen Mann. Dann kommt beide hierher. Ich bin nicht verheiratet, wandte die Frau ein. Das stimmt, erwiderte Jesus. Verheiratet bist du nicht. 5 Männer hast du gehabt und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Bis hierhin an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass jemand in dein Leben so präzise was hineingesprochen hat, von dem du dachtest, das kann er eigentlich nicht wissen. Da benennt jemand eine Sache, vielleicht sogar deine Leiche im Keller, die du hast, und du bist plötzlich perplex, weil du merkst, eigentlich kann diese Person das gar nicht wissen. Und genau das tat Jesus in diesem Moment. Gott hatte ihm offenbart, was die Leiche im Keller dieser Frau gewesen war, und zwar diese 5 Ehemänner. Wir wollen uns mal ein paar Sachen anschauen. Das Erste, was mir auffällt, ist, mit dieser Frau stimmt offensichtlich was nicht. Denn die Frau kommt zur Mittagszeit an den Brunnen. Der Brunnen ist so ein bisschen wie das Café. Ich weiß nicht, gibt es hier ein bekanntes Café in Darmstadt, wo man gerne hingeht? Wahrscheinlich schon, ja, vielleicht das Café Extrablatt oder so. Also ein Ort, wo man zusammenkommt, wo man miteinander spricht, Zeit verbringt, sich austauscht. Das war dieser Brunnen zu der Zeit. Das Wasser zu holen war Aufgabe der Frau. Und sie kamen entweder morgens, wenn es kühl war, oder abends, wenn es kühler wurde, an diesen Brunnen, um natürlich Wasser zu holen, aber auch, um mal miteinander zu reden und sich auszutauschen und mal zu erzählen, wie so der Tag lief. Aber diese Frau kommt nachmittags. Sie kommt zu einer Zeit, wo alle anderen nicht da sind. Sie kommt zu einer Zeit, wo die so heiß ist, dass man eigentlich denkt, Mensch, es passt nicht. Das kann nicht sein. Und wir wissen nicht ganz genau, ob die Frau zu der Mittagszeit kommt, weil sie sich selber von den anderen Leuten distanzieren möchte oder ob die anderen Leute sich bewusst von ihr distanziert haben. Wahrscheinlich ein bisschen von beidem. Auf jeden Fall ist diese Frau dort zur Mittagszeit und sie hofft, dass sie allein dort Wasser holen konnte. Dann fällt eine zweite Sache auf. Jesus ist ein Single-Mann. Im besten Alter. Sieht wahrscheinlich auch ganz gut aus. Wir nehmen es mal an. Und er spricht mit einer Frau hier in der Öffentlichkeit. Das war ein absolutes Tabu. Kein Mann hätte sich erlaubt, mit einer Frau alleine sie anzusprechen. Noch dazu eine Verheiratete beziehungsweise eine Frau, die in einer Beziehung ist. Das war ein absolutes Tabu und diese Grenze hat eigentlich niemand überschritten in dieser Zeit. Aber Jesus gefällt es, Grenzen zu überschreiten. Und zwar immer dann, wenn Menschen isoliert sind, wenn Menschen ausgegrenzt sind, wenn Menschen, Beziehungsprobleme oder Schwierigkeiten haben, dann überschreitet Jesus Grenzen, von denen wir sagen würden, das ist nicht in Ordnung. Aber Jesus tut es, weil Jesus geht es immer um die einzelne Person. Jesus sieht immer dich und mich. Er sieht immer auf dich individuell, auf deinen Lebensabschnitt, auf die Situation, in der du gerade drin bist. Jesus geht damit ein Risiko ein, weil es hätten ja Leute vorbeikommen können, ihn hätten sehen können und er hätte sehr große Probleme bekommen können. Er macht sich aber nahbar, er spricht, er lässt Personen an sich ran und geht auf Menschen zu. Und deshalb nimmt er sich für die Frau Zeit. Er begegnet dieser Frau auf Augenhöhe, ohne sie für ihre Fehler zu verurteilen. Jesus wusste schon, was ihre Leiche im Keller war. Und trotzdem begegnet er dieser Frau und spricht mit ihr über das, um was es wirklich geht. Wenn Jesus sogar zu dieser Zeit mit dieser Frau spricht, wie viel mehr wird er sich heute für dich und mich oder für sonst irgendjemanden Zeit nehmen? Natürlich für jeden. Eine dritte Sache fällt auf. Jesus kennt die Leichen, die es im Keller hat, und er weiß und sieht, wie es im Leben dieser Frau aussieht. Sie hat 5 gescheiterte Ehen hinter sich und ihr jetziger Lover ist entweder ihr 6. Ehemann oder jemand, mit dem sie nicht verheiratet ist. In jedem Fall hat sie nach damaligem Maßstab Schuld auf sich geladen und ihr Ruf ist der Grund, warum sie jetzt ausgegrenzt ist. Und mit jedem Mann mehr wächst bei dieser Frau der Frust über die Isolation, die Scham, die Ausgrenzung, das sich verstecken wollen, nicht gesehen werden wollen, nicht entdeckt zu werden. Aber Jesus weiß, was Sache ist. Jesus weiß, wie es dieser Frau geht. Er durchbricht ihre Isolation. Aber Jesus bleibt nicht an diesem Punkt stehen, sondern Jesus geht einen Schritt weiter. Er macht ihr ein Angebot. Er sagt, ich habe etwas, das dich aus deiner Situation befreit und dir ein Leben gibt, nachdem du so durstig bist. Das Wasser, das du hier aus dem Brunnen trinkst, das macht dich immer wieder durstig. Aber das Wasser, das ich habe, das stillt deine Lebensdurst und macht dich selbst zu einer Quelle für das wahre Leben für andere Menschen. Jesus spricht an dieser Stelle vom Heiligen Geist. Er spricht von der Gabe Gottes, die er dieser Frau geben möchte. Die Frau, sie fragt sich, ja, warum, wir haben doch hier Wasser. Hier ist doch ein Brunnen, wir können hier draus schöpfen. Jetzt sprichst du von lebendigem Wasser. Was meinst du denn damit? So als Hintergrund, in Samarien gab es weder Flüsse, noch Quellen, noch irgendwas, was diesem Begriff lebendiges Wasser, also etwas, was fließt, was strömt, da gab es keinen Zusammenhang. Dieser Brunnen von Jakob, das war der Ort, wo sie Wasser herbekam. Aber Jesus, er bezieht sich nicht auf das irdische Wasser, sondern er bezieht sich auf den Lebensdurst, den jeder Mensch hat. Und er weiß von dieser Frau, dass die Ursache, dass sie so viele Männer hat und in so vielen Beziehungen war, ist eigentlich der, dass sie einen Lebensdurst hat, den sie nicht stillen kann. Und genau hier greift Jesus ein und er sagt, ich habe etwas, das deinen Durst stillen wird. Ich habe etwas, von dem Gott es dir schenken möchte, wo du selbst sogar zur Quelle für andere Menschen wirst. Und diese Gabe ist der Heilige Geist. Aber dieser Frau wird es in dem Moment noch nicht so ganz klar. Sie antwortet Jesus zwar, ja, gib mir dieses Wasser. Und das ist gut, sie trifft eine gute Entscheidung. Sie reagiert auf das, was Jesus sagt. Aber sie hat immer noch nicht verstanden, dass es gar nicht um das Wasser geht, aus dem Brunnen oder sonst woher, sondern es geht um die einzig wahre Quelle, die Jesus ihr hier anbieten möchte, nämlich den Heiligen Geist. Der Heilige Geist kann und wird immer dann zu einer Quelle in unserem Leben, wenn wir uns an Jesus wenden. Immer dann, wenn Leichen in unserem Leben drohen, sich zu stapeln und wir zu Gott kommen und sagen, Gott, ich brauche wieder neu eine Erfüllung durch deinen Heiligen Geist. Dann wird dieser Durst und das, was dazu führt, dass wir diese Leichen ansammeln, er wird gestillt und wir haben nicht mehr die Notwendigkeit, den Durst durch andere Dinge zu stillen. Ich denke zum Beispiel, an die unterschiedlichsten Dinge, nach denen wir suchen, die unseren Lebenshunger, unseren Lebensdurst stillen möchten. Ob es die Karriere im Beruf ist, ob es ein schönes Haus ist, ob es materielle Dinge sind, ob es ein leckeres Essen ist, das unserer Seele gut tut. Das sind alles gute Dinge, aber sie stillen letztendlich nicht unseren Durst, sondern sie sind wie ein Fass ohne Boden. Und wir füllen und füllen und füllen und füllen es auf, aber es erfüllt uns nicht. Und Jesus sagt, ich habe den Heiligen Geist, ich habe das lebendige Wasser, das deinen und meinen Durst stillen wird. Am Ende des Gesprächs, einige Verse weiter, da lesen wir davon, dass Jesus ihr sagt, wer er eigentlich ist. Und erst ab diesem Moment versteht sie, dass sie mit dem Christus, mit dem Messias, dem Sohn Gottes, spricht. Und erst da wird ihr bewusst, dass das Lebenswasser, das Gott ihr hier anbietet, etwas anderes sein muss als das Wasser, das sie in dem Brunnen findet. Und deswegen läuft sie zurück in die Stadt, immer noch perplex wahrscheinlich von dem, was Jesus gerade in ihr Leben hineingesprochen hat. Und sie läuft zurück in die Stadt zu den Leuten, die sie eigentlich ausgegrenzt haben. Und sie erzählt von dem Jesus, der in ihr Leben etwas offenbart hat, das niemand anderes wissen konnte. Und in diesem Moment, in dem sie Ja zu dem Angebot von Jesus sagt, verändert sich ihr Leben. Was ist deine Leiche? Was hast du so vergraben in deinem Leben? Was sind die Dinge, von denen du nicht möchtest, dass andere sie sehen? Fängt es schon an zu stinken bei dir? Oder hast du dir vielleicht Situationen, Strategien zurechtgelegt, damit das nicht offenbar wird, was eigentlich in deinem Keller vergraben liegt? Die Geschichte von meinem Leichenkeller im Getränkemarkt bei Edeka hat eine ganz andere Wendung genommen. Und zwar saß ich auch an einem Abend im Gottesdienst, so wie ihr jetzt heute hier sitzt, heute Morgen. Und in diesem Gottesdienst habe ich einfach einer Predigt zugehört, ganz normal, es war nichts Besonderes. Aber während der Predigt spricht Gott durch seinen Heiligen Geist zu mir und sagt, Benny, ich weiß ganz genau, was du in diesem Keller da unten getan hast. Und es hat mich so bewegt, weil ich gespürt habe, Gott meint mich und Gott weiß es, was es ist. Und daraufhin habe ich eine Entscheidung getroffen an diesem Abend. Ich habe gesagt, dass ich am nächsten Tag zu Edeka fahre, zu meinem Chef und mit ihm rede. Und das habe ich umgesetzt. Ich bin am nächsten Tag dorthin gefahren. Ich habe den Chef um ein persönliches Gespräch gebeten. Und ich gehe zu ihm ins Büro, wir machen die Tür zu. Ich setze mich hin, ich sitze vor ihm da und ich sage, Herr so und so, ich muss Ihnen was gestehen. Ich habe über einen längeren Zeitraum im Keller ganz viele Sachen getrunken. Ich habe meine Pausen verlängert. Ich habe nicht das gemacht, was ich eigentlich als guter Mitarbeiter hätte tun sollen. Und ich war auf alles gefasst. Ja, ich war auf eine Kündigung gefasst. Ich war darauf gefasst, alles zu ersetzen. Ich habe gedacht, vielleicht schreit er mich an, vielleicht motzt er mich an, was auch immer. Aber er blieb ganz ruhig. Er schaute mich an und sagte, ich bin dankbar, dass du mir das gesagt hast. Dankbar für deine Ehrlichkeit. Und ich möchte nicht, dass du es nochmal tust. Und dann habe ich gefragt, ja, und wie geht's jetzt weiter? Bekomme ich meinen Lohn gekürzt oder was passiert jetzt? Er sagt, nein, es ist alles in Ordnung. Ich möchte einfach nur, dass du mir versprichst, dass du es nicht mehr tust. Und ich bin aus diesem Büro herausgegangen. Mir fiel ein Riesenstein vom Herzen. Diese Leiche, die ich über so einen langen Zeitraum in meinem Herzen getragen hatte, sie wurde plötzlich wieder lebendig, ich wurde frei. Das Ding konnte ich loslassen. Und ich war überglücklich über die Reaktion. Ja. Ich möchte an der Stelle einfach einen kurzen Moment geben. Vielleicht kommt in deinem Leben gerade was hoch, an das du denkst, und der Heilige Geist zeigt dir vielleicht eine Sache, von der du weißt, ja, das sollte ich eigentlich irgendwie, diese Leiche sollte ich ausgraben und ans Licht bringen. Und das, was Jesus tut, ist genau das, was dieser Chef bei mir getan hat. Er wird dich nicht verurteilen, er wird dir deine Schuld erlassen. Du musst nichts ersetzen, sondern er hat für dich bereits alles ersetzt. Er hat das, was du eigentlich hättest bezahlen müssen, hat er schon gemacht. Er hat gesagt, Benny, du hättest das und das verdient, aber ich habe es für dich schon geregelt. Ich bin am Kreuz gestorben für deine Schuld, für deine Leiche im Keller, für alles, was du verdecken, verstecken, vergraben hast. Ich habe es für dich getan. Und was auch immer es ist, wenn gerade etwas ja bei dir hochkommt in deinem Innern, dann gib es Jesus. Er wird es alles wieder lebendig machen, was bei dir tot gewesen ist. Lass uns doch einfach kurz einen Moment nehmen und miteinander aufstehen und die Augen schließen. Und so ein Schritt, ich weiß, so ein Schritt kann sehr schwer sein, aber ich verspreche euch, es ist ein Schritt, der euch frei macht und der euch der sich lohnt. Und wenn der Heilige Geist eben zu dir heute spricht, dann widerstehe diesem Impuls nicht. Denn das Schlimmste, was du tun kannst, ist jetzt, das einfach zu überdecken und zu sagen, ja, passt schon. Tu das nicht, sondern geh jetzt einen Schritt und ich möchte dir dabei helfen, einfach durch ein Gebet, dass du innerlich mitsprechen darfst, dass du konkret auch aktiv werden kannst und dich um das kümmern kannst, was Gott dir heute offenbart. Jesus, ich danke dir, dass du uns kennst. Ich danke dir, dass du schon weißt, was in meinem Keller vergraben liegt. Und ich danke dir, dass du mir begegnest auf Augenhöhe und mich nicht verurteilst. Ich danke dir, dass du mir dabei hilfst, den nächsten Schritt zu gehen. Und ich bitte dich, dass das, was du mir offenbart hast, nicht stehen bleibt, sondern dass ich konkret werden kann und dass ich Dinge verändern kann. Vielleicht bist du heute Morgen auch hier als Gast oder im Livestream mit dabei und du fragst dich ja, was erzählt er denn da eigentlich? Aber vielleicht bist du trotzdem hier und spürst, da ist irgendwas. Und wenn du Gott noch nicht kennst, dann möchte ich auch jetzt einfach eine kurze Gelegenheit geben, auch eine Entscheidung für Gott zu treffen und zu sagen, ja, ich möchte diese Freiheit erleben. Ich möchte raus aus dieser Isolation. Ich möchte erleben, wie Gott mein Leben wieder neu füllt mit einem Wasser des Lebens, von dem ich nicht mehr durstig werde. Dann lade ich dich ein, jetzt auch kurz ein Gebet einfach innerlich mitzusprechen und das jetzt einfach zu tun. Jesus, ich danke dir, dass du mich kennst und ich bitte dich, dass du mir meine Schuld vergibst. Ich bitte dich, komm in mein Leben und gib mir von diesem Wasser. Schenk mir deinen Heiligen Geist. Ich will ab heute dir nachfolgen. Amen. Amen. Ganz kurz möchte ich die Geschichte noch abrunden. Einige Jahre später kam ich zurück zur Edeka, ich war dann schon ausgezogen und ich hörte von einer ehemaligen Kollegin, die genau dasselbe getan hat, die auch geklaut hatte. Und sie fuhr ohne Witz mit ihrem Einkaufswagen voll bepackt einfach abends nach Ladenschluss raus und hat einfach ihre Einkäufe in ihr Auto geladen. Und niemand hat es bemerkt. Der Chef hatte zwar gemerkt, irgendwas läuft da nicht rund, aber er konnte nicht genau benennen, was es war. Also engagierte er jemanden, der nach Ladenschluss vor dem Laden Ausschau halten sollte, wer denn da rausging. Und diese Frau ging an diesem einen Tag raus mit ihrem vollen Einkaufswagen, wurde erwischt und wurde fristlos gekündigt, ganz klar. Aber ich glaube, so wie ich es selber erlebt habe, wenn diese Frau zu dem Chef gegangen wäre und hätte gesagt, ich habe das und das getan, ich bin mir sicher, er hätte genauso reagiert. Und genauso wie der Chef mir gegenüber reagiert hat, so reagiert Gott auch dir gegenüber. Amen.
Vielen Dank dir, lieber Benny, für dein Wort heute Morgen an uns.